Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Superhelden, die das Gesetz in die eigene Hand nehmen. Eine Fantasie im Kino und im TV erfolgreicher denn je. Die HBO-Serie Watchmen hat gerade rekordverdächtige 26 Emmy-Nominierungen eingeheimst.
People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain.
Tja, wie erklärt sich der Erfolg der Serie Watchmen gerade jetzt, wo willkürliche Polizeigewalt immer häufiger angeprangert wird? Das ist unser Thema gleich. Herzlich willkommen. Polizisten, die Bösewichter jagen und sie am Ende zur Strecke bringen und dabei auch gegen die Regeln verstoßen, weil sie ja Leben retten müssen. Das ist natürlich eine tausendfach erzählte Geschichte in Kriminal- und Actionfilmen. Doch angesichts der ganz realen Polizeigewalt, zum Beispiel gegen Schwarze in den USA, steht diese Art Plot auf dem Prüfstand. Zwei populäre US-Polizeishows wurden gecancelt und über die Darstellung von Polizisten wird sogar schon in Kindercartoons diskutiert. Und wenn Sie jetzt in dieser Richtung weiterdenken, die obersten fiktionalen Gesetzeshüter sind ja Superhelden, die bekanntlich alles so machen, wie es ihnen passt, zum Wohle der Menschheit. Aber auch hier scheint ein Umdenken stattzufinden. Die Serie Watchmen von HBO geht da zum Beispiel kritisch ran. Und wie? Das will ich jetzt mit Superhelden-Fachmann Markus Dichmann besprechen. Hallo Markus.
Hallo Max.
Ja, was haben denn rein fiktive Superhelden und die ganz reale Polizeigewalt 2020 konkret miteinander zu tun?
Ja, man kann fast schon vor 100 Jahren eigentlich anfangen mit handfesten historischen Bezügen. Denn Superhelden, die entstehen ja so in den 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts in US-Großstädten, vornehmlich in New York. Und diese Zeit war wirklich enorm von Gewalt und Verbrechen auf den Straßen geprägt, was natürlich eine einschneidende Erfahrung war für diejenigen, die damals die Superhelden erfunden haben. Und was machen dann die Superhelden in ihren Geschichten in diesen 30er und 40er Jahren? Die kämpfen nicht gegen irgendwelche Superschurken, sondern die jagen stinknormale Verbrecher. Also wir können selbst den allmächtigsten von allen nehmen, nämlich Superman, der kämpft in seinem allerersten Comic nicht gegen irgendwie so außerirdische Planeteneroberer oder so, was dann später mal dazu kam, sondern der rettet eine Passantin vor einer Verbrecherbande, der rettet eine Frau, die von ihrem Ehemann geprügelt wird und der zwingt sogar einen korrupten Senatoren zum Geständnis seiner Machenschaft.
Also könnten wir sagen, das ist eine Art Ersatzpolizei mit Cape und Kostüm, zumindest am Anfang.
Ja, und wir können noch einen Schritt weiter denken. Die ersten Superhelden tun eigentlich schon das, was die Polizei selbst nicht mehr in den Griff bekommt. Also bestes Beispiel oder wohl auch berühmtestes Beispiel ist ja Batman, der mit seinem loyalen Freund Commissioner Gordon zusammenarbeitet, also mit einem Polizisten zusammenarbeitet. Und dieser Polizist Gordon wiederum beneidet Batman immer dafür, dass der so ein Stück weiter gehen darf, ne, als das Gesetz es zulässt.
Genau, da sind wir am kritischen Punkt. Wie gesagt, Watchmen wagt sich also in diese Grauzone vor.
Ja, in Watchmen arbeitet die Polizei eben nicht nur mit maskierten Verbrechensbekämpfern zusammen, die wirklich ständig sämtliche Regeln brechen. Da geht es um Folter, Nötigung, Gehirnwäsche, ist alles dabei. Nee, auch die normalen Streifenpolizisten tragen eine Maske. Die Polizist oder der Polizist oder die Polizistin tarnt sich, will im Anonym bleiben, um sich selbst als Privatperson, die eigene Familie, die eigenen Geliebten und so weiter zu schützen, genauso wie es die Superhelden oft auch machen. Und da geht es jetzt natürlich um so etwas wie Accountability, die völlig flöten geht, was bei den Protesten in den USA auch oft wieder eingefordert wird. Also dass Polizisten für das, was sie tun, ja, und die Gewalt, die sie ausüben, eben auch zur Verantwortung gezogen werden.
Ja gut, aber soweit wie bekannt dieses Problem, was unterscheidet jetzt Watchmen, das ja auch wirklich gelobt und gefeiert wird, zum Beispiel von Superman, Batman oder Wonder Woman?
Also die These lautet erstmal, dass Watchmen die Superhelden dekonstruiere und diese sogenannte Copagenda, die sich da drin verstecken würde, auseinandernimmt. Also Copagenda, ein Wortspiel aus Cops und Propaganda. Hast du ja auch schon in der Anmoderation so erwähnt, diese ewige Erzählung, die Polizei oder eben sogar weitergedacht, die Superhelden würden für Recht und Ordnung sorgen und dabei sei jedes Mittel recht, selbstverständlich auch die Ausübung von Gewalt als beinahe heldenhafter Akt. So, und bei Watchmen sind die maskierten Helden jetzt aber eben nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Und das macht Watchmen, finde ich, wirklich gut. Die Serie ist, denke ich, zu Recht preisverdächtig. Ich finde allerdings gleichzeitig, die Kritik, Superhelden wären ansonsten generell ein Werkzeug von Copagenda, ziemlich undurchdacht.
Wieso? Ich meine, eigentlich erscheint es ja zunächst mal schlüssig, weil die üben ja nach bloßem eigenem Ermessen Gewalt aus und sind ja nicht legitimiert und setzen sich trotzdem über geltendes Recht hinweg.
Aber das ist ja in so einem Comic oder in einem Film erstmal die bloße Darstellung. Also Batman, gebe ich dir recht, zieht nachts los und prügelt Verbrecher windelweich und am nächsten Tag sitzt er nicht im Amtsgericht und hat auch keinen Papierkram, um den er sich kümmern muss. Aber Ich glaube, es gibt da so eine unterstellte Unterkomplexität an das Genre Superhelden, das Kritiker dann immer gerne annehmen, ja, die, die das schreiben oder die, die die Filme machen und die, die das lesen und gucken, die feiern diese Form von Selbstjustiz. Dabei hat ja eben auch Watchmen, also die Fernsehserie, seine Vorlage in einem Superhelden-Comic aus den 80er Jahren. Das kommt alles nicht aus dem Nichts und ist mit Verlaub auch nicht ganz neu. Und eben nicht nur Watchmen, sondern auch Batman, Iron Man, Black Panther, sowieso ganz viele kleinere Indie-Perlen im ganzen Genre haben diese Fragen schon erörtert. Welche Legitimation haben Superhelden? Wie kommen sie dazu, Gewalt auszuüben? Welches Verhältnis haben sie auch zu Staat und Polizei? Dennis O'Neill, finde ich, den kann man mal erwähnen, der ist jetzt gerade Anfang Juni verstorben und hätte eigentlich auch mal einen Nachruf verdient, weil der das schon in den 70ern gemacht hat mit seinen Hard Traveling Heroes. Und auch die berühmten Avengers haben eine schöne Storyline zu bieten aus den Nullerjahren. Da will sich einer aus dem Superhelden-Team abkapseln und Pazifist werden, weil die Gewalt des Teams immer wieder nur Gegengewalt reproduziere.
Na gut, also wenn wir jetzt schon bei diesen Avengers sind, nach den letzten Kinofilmen sind das ja nun mal die bekanntesten Superhelden. Und da gibt es schon immer wieder Kritik an den Filmen, die würden irgendwie den Wunsch nach autoritären Strukturen befördern.
Mhm. Ja, weil die Avengers kommen, die Welt retten und wir wie blöde Schafe so daneben stehen, ne? Und uns gerne retten lassen.
Ja, so kann man es verstehen.
Kann man. Finde ich es auch ein wichtiger und interessanter Denkanstoß. Nur erstens bezweifle ich zunächst mal, dass das die Absicht der Autoren und Filmemacher ist, weil das oft enorm talentierte und kluge Leute sind. Auch wenn das natürlich vordergründig immer alles Unterhaltungsindustrie ist, ist schon klar. Aber bei mir als Leser oder Zuschauer kommt auch eine andere Botschaft an. Also ich sehe da Heldinnen und Helden, die mit sich und ihrer Rolle in der Geschichte hadern, die sich überwinden müssen, zusammenfinden müssen, ihre innere Stärke finden müssen und die ganz oft, finde ich wichtig, Autoritäten eher in Frage stellen, als welche sein zu wollen. Eher die Gegenspieler haben oft autokratische Züge. Und wir als Zuschauer können uns dann, das ist ja so der Klassiker einer Erzählung, irgendwie darin wiederfinden und vielleicht einen Emanzipationsprozess durchmachen. Ich gebe zu, natürlich, Heldengeschichten an sich sind nie ganz frei vom Verdacht, dass die Helden nicht nur als Inspiration dienen, sondern dass wir die vergöttern wollen. Ja, aber da kann man auch James Bond, Herkules oder, wenn man ganz weit zurück will, Gilgamesch nehmen. Und da finde ich wirklich, man sollte mit einem wachen Auge drauf gucken, ja, das schon, weil es ja eben doch auch viel Unfug gibt in dem Genre, klar.
Aha, und welchen Unfug?
Wenn wir jetzt vielleicht nur mal an diese erwähnte Copagenda denken wollen, nehme ich mal eine Fernsehserie, The Flash. Da ist unser superschneller Superheld tagsüber sogar selber noch Polizist und die Darstellung der Polizei ist absolut sorgenfrei. Ist aber auch irgendwie eine trashige TV-Serie mit weniger Produktionswert. Also man muss immer bedenken, wer macht das und was projizieren wir in diese überlebensgroßen Figuren.
Na gut, aber wenn wir jetzt mal diese Schnittstelle zwischen Film und Realität sich uns anschauen, dass sie, also Superhelden, eine Projektionsfläche bieten, die auch gefährlich sein kann, das sieht man zum Beispiel an den Totenköpfen, die sich viele US-Polizisten auf ihre Uniform sticken lassen und das ist ja das Logo des Punishers, also einer Marvel-Comic-Figur.
Das stimmt, aber man kann natürlich bei fiktionalen Inhalten niemanden davor bewahren, irgendwie dumme Schlüsse zu ziehen. Also den Punisher, nehmen wir den mal konkret, der ist aus den 70er Jahren und ist entstanden als Vietnam-Veteran. Der traumatisiert aus dem Krieg zurückkommt, dann seine Familie verliert und praktisch gar nicht mehr weiß, wohin mit seiner ganzen Gewalt. Dass Polizisten sich diese Figur im Jahr 2020 jetzt als Vorbild nehmen, wer ist da schuld, ne? Und obendrein ist das Thema sogar schon in den Comics verhandelt worden, als der Punisher mal auf Polizisten trifft, die ihm nacheifern wollen und er für die nur wenig Gegenliebe übrig hat. Und der Erfinder der Figur hat gesagt, diese Figur darf niemals für Polizeigewalt vereinnahmt werden, hat sich deutlich distanziert und eine Spendenaktion für Black Lives Matter ins Leben gerufen.
Also, Debatte überflüssig?
Ja, das sicher ganz auch nicht. Die Debatte ist schon schlau und richtig und wichtig und man sollte sich sicher mal Gedanken darüber machen, über Helden und die Art und Weise, wie sie immer wieder Gewalt ausüben. Da ist ganz sicher was dran. Welches Recht haben sie dazu? Ich finde wichtig, dass die Helden tatsächlich, das ist ein absolut berechtigter Kritikpunkt, oft weiß und männlich sind. Selbst wenn die Geschichten dahinter immer noch clever sind, das hat Implikationen in den USA, genauso wie hier bei uns. Und natürlich bedienen die sich Krach, Bum, Peng und unsere Faszination für Gewalt, die sollte auch mal reflektiert werden. Das hier ist nur eher so eine Art Plädoyer dafür, das Superhelden-Genre, das jetzt eben schon 80 Jahre auf dem Buckel hat, nicht zu unterschätzen. Also ich sehe da deutlich mehr Reflexion als in anderen Unterhaltungsformen und glaube, dass auch speziell Hollywood durch diese Renaissance der Superhelden dazu gewonnen hat. Sowas wie Watchmen gäbe es sonst nicht.
Verstehe. Der Erfolg des Superhelden-Genres in Zeiten der verschärften Debatte über Polizeigewalt und die Zusammenhänge und die Hintergründe hat uns Markus Dichmann erzählt. Herzlichen Dank dafür, Markus.
Gerne.
Überall in Deutschland erinnern ja Denkmäler, Straßen, Brücken oder Plätze an die koloniale Vergangenheit, allerdings meist ohne kritische Einordnung. Und deshalb machen sich Bürgerinitiativen für eine Aufarbeitung oder Veränderung stark. Darüber berichten wir in unserer Serie Vergessen, Verdrängt, Verleugnet – Orte des Kolonialismus in Deutschland. Und jetzt geht es um eine Straße in Erfurt, die mit kurzer Unterbrechung seit 1905 nach Joachim Nettelbeck benannt ist. Das wollen die Initiativen Schwarze Menschen in Deutschland und Decolonize Erfurt jetzt ändern. Und warum und wie, Henry Bernhard berichtet.
Christina Söderbaum liegt schluchzend in den Armen des Ufa-Stars Heinrich George. Der spielt Joachim Nettelbeck, Anfang des 19. Jahrhunderts Bürgermeister der hinterpommerschen Stadt Kolberg.
Du bist ja auch auf deinem Platz geblieben, hast deine Pflicht getan und dich nicht gefürchtet vom Sterben.
Das aufwendige Filmepos Kolberg war einer der letzten, es war der größte Durchhaltefilm der Nazis. Zur Premiere Ende Januar 1945 war bereits klar, dass alles Durchhalten nur mehr Opfer erbringen würde. Der Filmheld Joachim Nettelbeck hatte 1806 dem Angriff der Franzosen getrotzt und stand für einen fanatischen Durchhaltewillen.
Meine Herren, Kolberg kann und muss dem Könige erhalten bleiben, es koste, was es wolle. Und hörten es je meine Ohren, dass irgendjemand von Übergabe spräche, dem rennte ich gleich auf der Stelle diesen meinen Degen durch den Leib.
Bevor er aber Bürgermeister in seiner Heimatstadt Kolberg wurde, fuhr Joachim Nettelbeck zur See, als Schiffsjunge, Steuermann, Kapitän. Der Erfurter Philosoph Urs Lindner hat sich mit Nettelbecks Biografie beschäftigt.
Nettelbeck war Obersteuermann auf niederländischen Versklavungsschiffen und hat dann eben vor Ort den Versklavungshandel organisiert. Und auf dem Schiff war er eben als erster Offizier im Prinzip dafür verantwortlich, dass alles seinen geordneten Gang lief. Und auch in der Autobiografie kann man, wenn man es ein bisschen kritisch liest, zum Beispiel auch rauslesen, die permanente sexualisierte Gewalt gegenüber versklavten Frauen.
Später betätigte Nettelbeck sich als Koloniallobbyist. Er versuchte zwei preußische Könige davon zu überzeugen, dass Deutschland Kolonien brauche. Nach diesem Joachim Nettelbeck sind in Deutschland viele Straßen und Plätze benannt. Auch das Nettelbeck-Ufer in Erfurt, eine Straße, die 1905 angelegt und bebaut wurde. 1950, in der frühen DDR, wurde sie umbenannt. Doch schon 6 Jahre später hieß die Straße wieder Nettelbeck-Ufer. Zu dieser Zeit gab es eine positive Nettelbeck-Rezeption in der DDR, erzählt Lindner.
Die wurde angestoßen durch einen völkischen Schriftsteller namens Kurt Hotzel, der strammes NSDAP-Mitglied war. Und er hat 1953 die Heldengeschichte mit Kolberg einfach unkritisch weitererzählt.
So ist die Straße an der Gera mit kurzer Unterbrechung bis heute nach Joachim Nettelbeck benannt. Das wollen die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Decolonize Erfurt ändern, zu der auch Urs Lindner gehört.
Es gibt an Nettelbeck wirklich nichts Positives. Er ist keine ambivalente Figur, sondern eine eindeutig negative Figur. Und deswegen bleibt eigentlich nur die Option, die Straße umzubenennen. Es gibt insgesamt 20 Stück, also Straßen, Plätze. Und wir hoffen, dass, wenn wir erfolgreich sind, die anderen Nettelbeck-Straßen auch fallen werden.
Als alternativen Namensgeber schlagen sie Gerd Schramm vor. Schramm war ein schwarzer Deutscher, der 1928 eben am Nettelbeck-Ufer geboren wurde. Wegen seiner Hautfarbe kam er als einer der wenigen schwarzen Häftlinge ins KZ Buchenwald.
Der erste Schutzhaftlagerführer hat uns hier die Ansprache gehalten. In meinem Lager gibt es nur Lebende und Tote. Und dann hat er sich rumgedreht und ist wieder gegangen.
Für seinen Einsatz wider das Vergessen erhielt er kurz vor seinem Tod 2014 das Bundesverdienstkreuz. Für Miriam Elomda von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland wäre es wichtig, schwarzer Menschen öffentlich zu gedenken. In ihrer Schulzeit zum Beispiel hat sie das kaum erlebt.
Also es waren oft Stereotypen, es waren wenig greifbare Persönlichkeiten, viel aus der US-Popkultur und natürlich schon sehr bekannte Menschenrechtsaktivisten, Nelson Mandela, Martin Luther King, aber sehr abstrakt und nicht in den deutschen Kontext übersetzt.
Torben Stefani, der Leiter der Erfurter Straßennamenkommission, steht dem Ansinnen positiv gegenüber. Dennoch müsse behutsam vorgegangen werden. Anders als bei Neubenennungen, wo man auf eine untadelige, reine Weste der Namensgeber achte, sei man bei bereits bestehenden Straßennamen großzügiger. Denn da gäbe es verschiedene Interessen abzuwägen.
Wie schwierig ist diese Persönlichkeit, die als Namengeber gedient hat? Und auf der anderen Seite muss man die Betroffenen halt auch betrachten. Und eine Änderung eines Straßennamens hat natürlich immer gewisse Folgen für die direkt Betroffenen dann. Da wird eine Maschinerie in Gang gesetzt und da muss man einfach dann auch abwägen, lohnt es sich dann, mit diesem Straßennamen auseinanderzusetzen? Also man muss Kriterien haben, wo ich auch abwägen kann, in welche Richtung es geht, ob jetzt der Name so bleibt oder ob er geändert wird.
Wichtig sei es vor allem, die Anwohner mitzunehmen. Eine erste Informationsveranstaltung von Decolonize Erfurt am Nettelbeck-Ufer hat es gegeben. Der Stadtrat wird sich befassen, wenn es einen offiziellen Antrag zur Namensänderung gibt.
Das Nettelbeck-Ufer in Erfurt und warum es nach Ansicht von Bürgerinitiativen umbenannt werden sollte. Wir haben da noch viele ähnliche Fälle gefunden und berichten auch darüber. Nachzulesen auf der Webseite Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Verlinkt auf unserer Homepage und in den sozialen Netzwerken. Footballstar Colin Kaepernick hat es vorgemacht und trotz aller Anfeindungen auf dem Spielfeld gegen Rassismus demonstriert. Seine Kniegeste ist tausendfach zitiert worden. Inzwischen wagen es viele Sportler, zum Beispiel US-Präsident Trump, öffentlich zu kritisieren. Weil sie sich aber in den US-Sendern damit nicht frei bewegen können, haben einige eigene Medienunternehmen gegründet. Sie wollen mitreden und nicht mehr nur auf sportliche Höchstleistungen reduziert werden. Mit wachsendem Erfolg, wie Kerstin Zinn berichtet.
Basketball-Superstar LeBron James kam die Erkenntnis 2014. Da wollte er erklären, warum er von Miami zurück nach Cleveland ging, um wieder mit den Cavaliers zu spielen. Er konnte aber nirgendwo seine Perspektive 100%ig und unkontrolliert darstellen. Mit seinem Geschäftspartner Maverick Carter gründete er Uninterrupted, eine Online-Plattform für Sportlerinnen und Sportler. Daraus wurde ein mehrschichtiges Medienunternehmen, Spring Hill Entertainment, benannt nach dem Viertel von Akron, Ohio, in dem der Ausnahmeathlet aufgewachsen ist, James in einem Bloomberg-Interview.
When we talk about storytelling, we want to be able to hit home.
Wir wollen Geschichten erzählen, mit denen sich möglichst viele zu Hause identifizieren können, sagen können, das kenne ich oder das kann ich auch schaffen. Wir wollen authentisch sein. Sie war nicht allein mit der Idee. Fast gleichzeitig gründete der ehemalige Baseball-Superstar Derek Jeter ein ähnliches Projekt, The Players Tribune. 4 Jahre später, 2018, Donald Trump hatte Barack Obama im Weißen Haus abgelöst, kritisierte LeBron James den US-Präsidenten auf einem seiner Medienkanäle und Fox-Moderatorin Laura Ingraham sagte dann Folgendes.
Keep the political commentary to yourself or as someone once said, shut up and dribble.
Sie forderte den Spieler auf, seine Klappe zu halten und zu spielen. Das kam bei Athletinnen und Athleten nicht gut an. Die waren sowieso schon politisch aktiver geworden. Polizeibrutalität und Rassismus machten Schlagzeilen. NFL-Quarterback Colin Kaepernick wurde von der Nationalen Football-Liga kaltgestellt, nachdem er als Protest gegen soziale Ungerechtigkeit gegenüber Schwarzen zur Nationalhymne kniete. Präsident Trump heizte die Stimmung an. LeBron James machte klar, Sportler werden nicht die Klappe halten.
We will definitely not shut up and dribble.
Mehr und mehr folgen seinem Vorbild und schaffen sich eigene Plattformen, um Geschichten aus ihrer Perspektive zu erzählen. Oder sie machen Verträge mit Medienunternehmen, die ihnen großen Einfluss geben. Colin Kaepernick machte in diesem Frühjahr einen Deal mit Disney. Er entwickelt dort mehrere Projekte, bei denen Schwarze und Latinos das Sagen haben werden, unter anderem eine Dokumentation über sein Leben vom Spielfeld zum Protest. Nicht immer sind die neuen Inhalte vordergründig politisch orientiert.
All right, here we go. Y'all ready? 3, 2, 1.
NBA-Star Stephen Curry produziert mit seinem Unternehmen Unanimous Media Familiengeschichten und Gameshows fürs Fernsehen. Auf seinem YouTube-Kanal präsentiert Curry derzeit Home Championships zwischen Athletinnen und Athleten in Corona-Quarantäne.
This is the ultimate home championship. Let's get it.
Kollege Kevin Durant entwickelt Dokumentarfilme. Ski-Ass Lindsay Vonn produziert mit ihrer Firma Après Productions seit dem Frühjahr Geschichten von Sportlerinnen. Tennisstar Serena Williams steuert im Vorstand von Verizon Media Inhalte des Medienkonglomerats. Und Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe hatte gerade Premiere mit ihrer eigenen Interviewshow auf HBO. Seeing America with Megan Rapinoe.
It is like the what do we do now moment.
Sie interviewt progressive Politikerinnen, Journalisten, Komiker und Künstlerinnen. Ihr Ziel, Politik cool machen, Engagement wecken, Zuschauer zum Wählen motivieren. Unsere Leben sind so sehr von Politik bestimmt. Das möchte ich mehr Leuten klar machen und sie dazu bringen, für mehr Gerechtigkeit und bessere Bedingungen ihre Stimmen zu erheben. In ihren Vierteln, aber auch für sich selbst. Die Zeit scheint in den USA so reif wie nie zuvor zu sein, diese neuen Stimmen zu hören, Geschichten zu sehen, die unterdrückt, vernachlässigt oder nicht einmal wahrgenommen wurden. Athletinnen und Athleten sind entschlossen, Plattformen zu schaffen, mit deren Hilfe diese Geschichten nicht wieder verloren gehen. Gotham Chopra, Regisseur des Dokumentarfilms Shut Up and Dribble.
There's a rich history of athletes finding their voice. And I
es gibt eine lange Geschichte von Sportlern, die politisch Einfluss nehmen. Jetzt hat der beste Basketballspieler unserer Zeit, der zudem noch offen seine Meinung sagt, anderen das Selbstbewusstsein gegeben, es ihm nachzumachen.
You know, have this confidence now to let their voices be heard.
LeBron James Medienfirma Spring Hill hat übrigens gerade 100 Millionen Dollar von Investoren für den Ausbau ihrer Inhalte bekommen. Klappe halten und spielen, das lässt sich jedenfalls niemand mehr sagen.
Paul Paulun stöbert ja immer wieder für uns in Klangarchiven und stößt dann auf spannendes, manchmal skurriles Material. Und wir nennen das dann
Fundstück.
Nach nur einem Album war schon Schluss für Von Südenfett. Das 2006 begonnene Projekt des Berliner Popduos Mouse on Mars mit der Postpunk-Ikone Mark E. Smith hatte die Erwartungen des Labels Domino nicht erfüllt und wurde abgestoßen, wie an der Börse. Als Jan St. Werner von Mouse on Mars einige Jahre später erneut mit Smith in einem Studio war, bat er ihn, die Absage vorzulesen. Anschließend hat Werner die Aufnahme mit elektronischen Sounds verfeinert.
Add the vegetables! And the vegetables!
I'm terribly sad for us that the market is beating us down and we cannot dictate it anymore with our hard work. Also, on a personal level, it's hard because I passionately love the VS music and the experience of working with Andy, Mark, and yourself. Yours, Johnny. I'm in Switzerland at the moment. Honestly, yeah, it's just popped out of this. Listen, AM 1509 or 17.59 Shreve Jonathan Bradshaw. I'm afraid it looks like we won't be able to pick up the option. I've spoken to Lawrence and Paddy. We can't make it. I told you times were tough. Thanks, Johnny. It has been scanned by the message log G fucking security system. Obviously, not fucking well enough. I think that's the lot, Jan. Thanks.
Die Absage des Plattenlabels an das Berliner Popduo Mouse on Mars. Und das Ganze als Soundelement gestaltet von Jan St. Werner. Paul Paulun hat es gefunden. So eine Kinovorschau im Radio wird auch immer mehr zur Herausforderung. Schließlich laufen da deutlich weniger Filme an. Heimkino ist weiter angesagt. Christian Berndt hat trotzdem für uns gearbeitet, denn immerhin eine deutsche Fernsehserie könnte beim wichtigsten amerikanischen TV-Preis abräumen und das Filmfestival von Venedig findet statt.
Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren.
Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Es ist absoluter Schwachsinn.
Eine 20-jährige Studentin schließt sich der Antifa an und gerät in ungeahnte Gefahr. Die deutsche Regisseurin Julia von Heinz wurde mit und morgen die ganze Welt in den Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig eingeladen. Für Festivalleiter Alberto Barbera symbolisiert das Politdrama die Wiederkehr des politischen Films.
Appassionante.
Es ist das erste große Filmfestival, das nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder stattfindet, allerdings ohne großes Hollywood-Kino. Dafür wurden fast die Hälfte der Wettbewerbsfilme von Frauen gedreht. Letztes Jahr waren gerade mal zwei Regisseurinnen dabei. Angesichts dessen, dass nur 22% der europäischen Kinofilme von Frauen gedreht werden, so eine aktuelle Studie, ist das zwar bemerkenswert. Allerdings dürfte dieses Jahr auch mehr Raum für Frauen bleiben, weil Corona-bedingt die meist männlichen amerikanischen Oscar-Anwärter fehlen, für die sich Venedig in den letzten Jahren zum Schaulauf entwickelt hat.
Er war mit mir im Bad. Habe ich das schon erzählt? Nein, er hat was mit mir gemacht. Was?
In Cannes hat das stimmungsvolle Melodram Die Sehnsucht der Schwestern Guzmão im letzten Jahr den Hauptpreis der Reihe Un Certain Regard gewonnen. Das brasilianische Kino zeigt Präsenz in Europa, aber damit könnte es bald vorbei sein.
Wir haben geschafft, auf Filmfestivals wie Cannes, Venedig oder in Berlin viele schöne Produktionen zu zeigen. Aber leider, glaube ich, für die nächsten 2-3 Jahre werden wir keine guten Repräsentanten haben auf diesem Festival, weil wir nicht drehen können.
Sagt Sidney Martens. Er leitet das brasilianische Filmfestival Cine Brasil, das jährlich in Frankfurt, Köln und Berlin stattfindet. Seine Heimat wurde von der Corona-Pandemie hart getroffen, aber trotz hoher Infektions- und Todeszahlen sind die Kinos wieder geöffnet. Für die brasilianische Filmbranche ist Corona nicht das einzige Problem.
Noch schlimmer ist, dass wir haben diese Regierung momentan, die alle Fördermittel gestrichen haben. Filmproduktionen, die sogar vor 2 Jahren die Förderung bewilligt bekommen haben, diese Regierung ist angekommen und haben diese Förderung nicht freigegeben.
Präsident Bolsonaro hat nach seinem Amtsantritt 2019 das Kulturministerium durch ein Sekretariat ersetzt und dem Tourismusministerium unterstellt. Die Filmförderung wurde um 50% gekürzt.
Er macht einen Krieg gegen alle Filmschaffenden, weil 90% oder mehr Sympathisanten von der Arbeitspartei war oder von der linken Szene.
Bolsonaro hat einen evangelikalen Pastor zum Leiter des Nationalen Filmbüros ernannt, in dem künftig ein sogenannter Kulturfilter die Ausrichtung von Filmproduktionen bestimmen soll. Die linke Vorgängerregierung, so Martens, habe noch Kultur in Armenvierteln unterstützt.
Die Arbeitspartei haben geschafft, dort sozusagen eine Produktion von Kultur herzustellen. Heißt, die Stimme des Favelas mit dem Radio, Theater, die Filme. Eine sozusagen eine Kulturindustrie in Mitte einer Favela. Das war sehr wichtig für diese Leute, diese Stimme zu kriegen.
Damit sei es nun vorbei. Außerdem würden Firmen, die Kinofilme finanzieren, nur noch Steuervergünstigungen für behördlich ausgewählte Produktionen erhalten. Die private Finanzierung sei wichtig, weil Brasilien keine echte Filmindustrie kenne. Aber Martens sieht Grund zur Hoffnung. Die riesige Telenovela-Industrie würde Filmschaffenden einen rettenden Arbeitsplatz bieten, mit dem sie die Präsidentschaft Bolsonaros überstehen könnten.
Sobald er weg ist, werden wir zeigen, dass wir im Hintergrund sozusagen erlebt haben.
Die 19-jährige Esti feiert ihre Hochzeit ganz nach den Regeln ihrer jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Brooklyn. Aber die Ehe verläuft unglücklich, Esti bricht aus und landet in Berlin. Dort gerät sie in eine multikulturelle Künstlerwelt, wie sie im Buche steht.
Esti, ich habe eine Frage. Wieso Berlin?
Ich wollte so weit wie möglich von meiner Community weg.
Wieso?
Weil ich da nicht hineinpasste.
Die deutsche Netflix-Serie Unorthodox hat 8 Nominierungen für den Emmy, den wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis, bekommen. Eine erstaunliche Ausbeute für eine deutsche Serie. Und auch für den Streaming-Dienst Netflix, der mit 160 Nominierungen den letztjährigen Emmy-Rekord von HBO überboten hat. Netflix hat in den letzten Monaten auch Rekordzahlen an neuen Abonnenten erzielt. Für das immer noch tief in der Corona-Krise steckende internationale Kino lässt dieser Erfolg der Streaming-Dienste wenig Gutes erwarten.
Christian Berndt mit Filmstarts und Neuigkeiten von Kino und Fernsehen.